Ja, was war denn da los, meine Damen und Herren? Ja.
Ballhawks.
The most fun
game of the game.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks Nummer 153. Soweit sind wir mittlerweile schon. Und die Regular Season ist vorüber. Verging gefühlt irgendwie wie im Flug. Mit dabei heute in dieser Podcast-Folge ist einmal der Tobias.
Hallo.
Und der Henry.
Moin.
Und wir reden natürlich über das Spiel des Seahawks gegen die San Francisco 49ers in Arizona. Etwas ungewohnt heute. Und auch eine kleine Vorausschau wird es geben auf die Playoff-Konstellation, die es jetzt durch die vergangenen Spiele gegeben hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Die Seahawks belegen, wie zu erwarten war, den Seed Nummer 3. Weder die Saints noch die Packers haben sich eine Blöße gegeben und beide gewonnen, standesgemäß gegen Panthers und Bears. Von daher die Seahawks weiterhin auf Seed 3, der ja vorher schon gefestigt war, sprich man konnte nicht mehr tiefer rutschen. Aber nach oben hin eben, wie gesagt, auch keine Möglichkeit mehr, weiter aufzusteigen. Und darum spielen die Seahawks am kommenden Samstag im Lumen Field um 22.40 Uhr gegen die Los Angeles Rams. Also das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison. Und da wird es natürlich auch noch eine Preview zu geben im Laufe der Woche. Also könnt ihr euch darauf auf jeden Fall schon mal freuen. Ja, Verletzungssorgen haben wir so ein bisschen zu beklagen. Und zwar unser Safety Jamal Adams musste nach einem Block, den er bei einem seiner vielen Pass-Rush-Versuche bekommen hat, auf seine Schulter das Feld verlassen und kam dann irgendwie auch nicht wieder. Carroll hat dann relativ schnell Entwarnung gegeben und vermutet, dass er in der Wildcard spielen kann. Ging mir persönlich jetzt irgendwie ein bisschen zu schnell. Also die Verletzung konnte man jetzt noch nicht so wirklich evaluieren. Ganz sicher ist es wahrscheinlich auch noch nicht. Also ich denke mal, das sollte man über die Woche hin auf jeden Fall noch im Auge behalten, auch wenn Carroll wie immer sehr optimistisch reagiert, aber darauf wollen wir uns jetzt mal nicht verlassen. Darum Jamal Adams hoffentlich dabei, aber für mich zumindest noch ein Fragezeichen. Defensive Tackle Jaron Reed ebenfalls verletzt während des Spiels, musste das Spiel verlassen. Hat irgendwie eine unschöne Belastung bekommen und ist so ein bisschen angeschlagen, dann eben auch rausgegangen. Da hat man jetzt noch nicht so wirklich viel zugehört. Carroll war ein bisschen hat eben nicht so viel dazu gesagt und meinte so, ja, er war ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, wie man das vernünftig übersetzen soll, pretty sure oder sore coming out, fand ich ein bisschen schwierig, ziemlich wund oder ich finde angeschlagen passt, glaube ich, ganz gut. Also was genau er jetzt hat, darüber gab es auch noch keine weiteren Auskünfte. Und Rashad Pennys Krämpfe, die er während des Spiels hatte, sollen wohl keine große Sache sein, also da auf jeden Fall eine Entwarnung. Ja, das war es soweit von den News. Wie gesagt, beziehungsweise wie so oft, wenn wir montags aufnehmen, natürlich noch keine Injury Reports von den Seahawks. Darum müssen wir darauf noch warten. Aber ja, ich denke mal, das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge. Und bei der nächsten Folge erfahrt ihr auf jeden Fall mehr. Also können wir uns jetzt mal diesem Spiel gegen die 49ers widmen im Recap. Seahawks at 49ers.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, was war denn da los, meine Damen und Herren? Ja. Also das war wirklich, es hat beim Zuschauen, glaube ich, also mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich denke mal, euch geht's ähnlich. Das war eine Leistung wieder, die absolut zum Haare raufen war. Henry, fang du mal an. So allgemeine Einschätzung zum Spiel. Wie hast du es gesehen? Wie sehr hast du dich aufgeregt? Ich habe das Gefühl, wir wiederholen uns auch irgendwie total. Selbst bei diesen Einleitungen. Also irgendwie, klar, es war ein Sieg, aber was war das bitte?
Zunächst mal deine Stefan Raab-Impression, die werde ich auf jeden Fall ins Intro reinschneiden.
wenn es passt, dann.
insgesamt wirklich ein sehr komisches Spiel mit sehr glücklichem Ausgang für die Seahawks. Die ersten drei Vierteln waren wieder eine offensive Katastrophe. Die Defensive ist auf Kurs geblieben, würde ich sagen, gegen doch relativ zahnlose Offense der 49ers. Ich habe während dem Spiel so ein bisschen die Vibes vom Giants-Spiel wahrgenommen und eigentlich schon nach der Halbzeit ja, gedacht, dass man lieber die Starter vom Feld nimmt. Ja, jetzt hast du das Spiel noch gewonnen. Am Seeding für die NFC hat es nichts geändert. Was ich aber irgendwie aus dem Spiel mitnehme, ist einfach der Fakt, dass wir ziemlich inkonstant sind in der Offense und ich weiß nicht, ob wir das noch bis in die Playoffs hinein beheben können. Ich glaube aber eher nicht. Deswegen bin ich nicht ganz so positiv gestimmt nach diesem Spiel.
Tobi, can you win a game in the first quarter?
Man könnte, man macht es aber nicht. Also ich hatte mir einen zweiten Bildschirm aufgebaut, also ein bisschen Scoreboard-Watching gemacht und man kann sich also so vorstellen, wie früher in den Bundesliga-Stadien, wenn die Leute ihr Radio schön am Ohr hatten und immer in der Bundesliga-Konferenz die Ergebnisse auf den Nebenplätzen verfolgt haben. Das war aber dann auch sehr schnell, sehr witzlos leider, nach dem Packers-Ausgleich, als die Bears kurz geführt hatten und die Saints das erste Mal auch gegen die Panthers geführt haben oder ich glaube, nach dem Ausgleich der Panthers, dann war die Luft für mich eigentlich auch schon komplett raus. Das verbunden aber auch mit dem Start der Seahawks-Offense. In den ersten drei Vierteln war da überhaupt nichts los. Und ja, da war aber, als dann die Offense endlich geklickt hat, war es ja eigentlich auch schon total irrelevant, weil man sich ja im Seeding nicht mehr verbessern konnte. Und dementsprechend habe ich das relativ emotionslos wahrgenommen. Der Spaß am Spiel kam weder durch Spiel noch durch eine eventuelle Chance der Verbesserung der Plätze. Also von daher, ja, was soll man machen? Man hat gewonnen, man hat nicht überzeugend gewonnen und ja, jetzt schauen wir mal, was es da irgendwie in den Playoffs mit dieser inkonstanten Leistung, mit aber einer Defense gibt, die irgendwie immer Mut macht, auch über weite Strecken gestern wieder. Ja, schauen wir mal.
Ja, du hast die Defense angesprochen, also würde ich sagen, können wir auch gleich mal zu den positiven Aspekten kommen. Wir wollen das ja immer so ein bisschen hier aufteilen. Also defensive wieder für mich stabile Leistung. Man muss aber natürlich dazu sagen, es waren die 49ers mit ihrem dritten Quarterback. CJ Beathard hat gespielt. Die 49ers hatten gefühlt keine Anspielstationen, abgesehen von Kittle. Also Kendrick Bourne und ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, der andere Receiver, James. Waren da so ein bisschen die beiden, die am ehesten noch versuchen konnten, Deebo Samuel und Ayuk irgendwie zu ersetzen. Also gegen so ein Team muss man defensiv eigentlich auch gut aussehen. Die Offensive Line der Niners ist gegen den ist gegen den Pass Rush auch nicht sonderlich stark im Laufe der Saison gewesen. Von daher war das jetzt alles vielleicht auch nicht so, ja, nicht so beeindruckend, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Aber insgesamt gab es defensiv jetzt keine großen Schnitzer. Eine gefühlte Interception von Dix war dabei, die Kittle dann irgendwie ganz, ganz stark noch gefangen hatte. Das sah ein bisschen weird aus, wie Dix da völlig vorbeigesprungen ist. Der hat überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass Kittle dann noch rankommt. Aber alles in allem, ja, keine großen Böcke, oder?
Nee, aber das waren halt wirklich echt, außer Kittle waren das wirklich fast nur Practice-Squad-Jungs, die da rumgelaufen sind bei den 49ers, ne? Aber ja, wenn man bei den 49ers sind, DJ Reed. Ich kann es nicht oft genug betonen, Freunde. Ne?
Wer ist
der beste Cornerback seit 5
Wochen. Hast du schon mal erwähnt?
Und ja, die Defense, ich weiß nicht, was man daraus groß mitnehmen kann, weil du hast halt mit lauter Backups in der Offense gespielt. Klar, Shanahan ist ein geiler Playcaller. Aber ich bin erst sold mit der Defense, wenn wir wirklich gegen eine Offense wie den Packers oder den Saints weniger als 30, 25 Punkte kassieren.
Ja, und ob das machbar ist, sieht man dann ja auch erst in 2 Wochen wahrscheinlich, falls wir das Spiel gegen die Rams gewinnen sollten. Und wenn wir dann merken, nee, können wir nicht, dann ist es auch schon zu spät. Also das ist ja, so ein bisschen problematisch daran, dass wir jetzt quasi am Ende der Saison einen relativ leichten Stretch hatten, dass es für die Defensive schwierig war, diese gute Leistung auch mal gegen gute Offenses zu zeigen. Also so ist es jetzt immer so ein bisschen, ja, die Defensive hat sich verbessert und ja, die sind in vielen Stats jetzt ganz oben mit dabei, die letzten 5-6 Spiele, aber die Gegner, gegen die Seahawks gespielt haben in den letzten 5-6 Wochen, waren natürlich auch absolut bottom of the NFL, also ja, muss man schauen.
Ja, klar, aber wenn du zum Beispiel, DVOA ist ja auch eine Metrik, wo das an die Stärke der gegnerischen Offensive anpasst und selbst da muss man ja trotzdem der Defensive bei aller Kritik, so sie berechtigt sei, eigentlich eher nicht, trotzdem zugestehen, dass sie sich da ganz klar verbessert hat und auch an die Offensive adjusted gesehen halt der Top-10-Defense seit 6, 7 Wochen ist. Ne?
Ja, nee, also Kritik sollte es auch nicht sein. Es ist einfach, also für mich ist es halt schade, dass man nicht die Chance bekommt zu sehen, wie sich die Defense eben gegen eine gute Offense präsentiert. Und darum ist es natürlich blöd, wenn die erste Chance so direkt ein All-or-Nothing-Spiel ist, bei dem, ja, entweder Sieg oder raus. Von daher, ja. Tobi, viertes Quarter, Offensive, 20 Punkte aufs Board geklatscht. Wo kam das auf einmal her?
Ja, das kann ich mir auch nicht so richtig erklären. Alex Collins würde ich jetzt zuerst mal in den Ring werfen.
MVP.
Nee, ich weiß es nicht. Also, Element, was man oft gesehen hat, war, dass die Seahawks Offense dann in No Huddle gegangen ist und auf einmal, also wie so oft halt in den letzten Jahren auch schon, übers Feld marschiert. Also sobald das Tempo angezogen wird und man irgendwie so eine Dringlichkeit spürt in der Offense, dann werden da, ich weiß nicht, ob Wilson dann die Plays called oder ob der eine Auswahl aus bestimmten Spielzügen kriegt, wie auch immer. Und auf einmal bewegt sich der Ball übers Feld, egal gegen welche Defense gefühlt auch. Also das hat man ja jetzt in den letzten Jahren sowas von oft gesehen, dass ich mir irgendwie auch nicht erklären kann, warum das nicht eigentlich der Ansatz für immer ist. Also warum nicht mal öfter in No-Huddle gehen, warum das nicht mal einstreuen, warum nicht die Defense da auch nicht jedes Mal adjusten lassen, also die Auswechslung quasi verhindern und damit die Defense immer weiter unter Druck bringen. Also am Ende des Spiels klappt es immer und jetzt den Faktor Müdigkeit der Defense oder so halte ich eigentlich für Quatsch. Sowas kann man auch im ersten Quarter machen und deswegen verstehe ich nicht, wo es herkam. War dann schön, dass man anscheinend irgendwie noch einen Plan hatte und relativ schnell auch dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte, aber warum sowas immer erst so spät passieren muss oder wenn man im Rückstand ist, keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
Aber wirklich genau das Gleiche frage ich mich halt auch, ne? Gerade zu den Touchdown-Drives im letzten Viertel, warum man diesen Ansatz, auch dass man viel, viel öfters ins No-Huddle reingeht, warum man das nicht bereits früher gemacht hat. Also du hast ja drei Quarter vorher irgendwie nichts zustande gebracht, großartig in der Offense. Und bei den Touchdown-Drives hast du auch so viel mehr Play-Action, Rollouts auch. Und ein Play fand ich eigentlich auch recht bezeichnend, wo Wilson da so einen Toss auf einen Running Back nach rechts, glaube ich, oder nach links antäuscht und ihn dann behält und den Defense komplett auf den falschen Fuß erwischt. Und dann halt eben freie Bahn hat und eigentlich diesen leichten Wurf hat, die er auch in den ersten Wochen viel öfters hatte, diese leichten Würfe, die die Offense einfach, die Drives der Offense am Leben hält. Stattdessen hattest du halt relativ viele irgendwie auch unkreative Dropbacks zu Beginn des Spiels und man muss auch schon dazu sagen, einen sehr, sehr unsauberen Wilson, der teilweise Bälle überworfen hat, gerade wenn es tief ging. Und dann die letzten drei Touchdown-Drives hatte ich wirklich den Eindruck, dass da dann die Handbremse komplett gelöst war. Auch die Execution allgemein bei der Offense auf einmal da war. Und Russ hatte da zum Beispiel auch viele tödliche Scrambles dabei und das brauchst du dann auch in den Playoffs. Also du musst Wilson mit all seinen Fähigkeiten, also auch seinen Scrambling-Fähigkeiten der gegnerischen Defense Probleme bereiten.
Ja, du merkst bei Wilson auch immer, wenn er selbst die Beine in die Hand nimmt, jetzt wird's ernst.
Ja.
Es ist also eigentlich immer im Rückstand, dass er dann in den richtigen Momenten aus der Pocket rausgeht, aber dann auch einfach die Yards selber erläuft. Und ich hatte seine Geschwindigkeit vor ein paar Wochen ein bisschen in Frage gestellt. Ich finde auch, er hat ein bisschen abgebaut. Er ist ein bisschen langsamer geworden als zu Beginn seiner Karriere. Aber man hat gestern wieder wunderbar gesehen, dass er immer noch über eine gute Grundständigkeit verfügt. Und ich weiß nicht, dass man ihn vielleicht schützen will und da nicht unnötige Hits. Aber ich glaube, dafür ist er auch eigentlich zu clever, weil normalerweise Wilson entweder clever ins Ausläuft oder früh runtergeht. Als alter Baseballer, auch mit dem schönen Baseball-Slide, den er eigentlich können muss. Und das sind halt dann immer für mich so Sachen, die werden gemacht, wenn es dringend ist. Warum wird es nicht immer gemacht? Und auch diese, wie du sagst, diese einfachen Looks, ein Rollout nach rechts, dann hat er nur die Hälfte des Feldes meistens, auf die er sich konzentrieren muss. Und wenn die Defense, wie bei dem angesprochenen Play von Henry, in die andere Richtung unterwegs ist, der dann gibt Wilson doch, wenn er vor allem in diesen Phasen der Saison, wo er so gestruggelt hat, gibt ihm doch genau das. Also macht es dem Quarterback doch dann erstmal einfacher. Diese tiefen Dinger, die schweren, komplizierten Konzepte, das kann Wilson dann auch, aber das kann er nur mit Selbstvertrauen, wie man sieht, mit einer gewissen Sicherheit. Und aktuell geht das halt nicht, beziehungsweise die letzten Wochen ging es gar nicht. Und dann muss man ihn auch genauso das Spiel auch einfacher machen. Genauso wie man der Defense ja auch einfachere Calls gegeben hat und weniger kompliziert. Und auf einmal kippt er einen Schalter und dann geht's. Also, ja, also es sind halt so viele Coaching-Sachen, die da für mich irgendwie weiterhin große Fragezeichen jetzt bleiben und die sich irgendwie auch nicht auflösen und eher mehr werden.
Ja, was mir eben auch gefallen hat, war im vierten Quarter auch, dass man konsequent war. Also dann hat man den Niners eben mal eben 20 Punkte um die Ohren geklatscht, auch wenn es vorher eben gar nicht funktioniert hat. Und sowas, ja, würde man eben dann auch gerne häufiger sehen. Also einfach mal schöne Pässe auch wieder in die Endzone. Das war auch eine Geschichte, bei der Wilson ja auch seine athletischen Fähigkeiten nicht zum Selbstlaufen brauchte, aber eben doch relativ viel Zeit sich erkaufen konnte, bis Lockett dann irgendwann frei war und er dann wirklich einen absoluten Dart in die Endzone geworfen hat. Und von sowas hat Wilson früher eigentlich immer gelebt und vielleicht, ja, muss man davon eigentlich einfach wieder ein bisschen mehr wieder rausholen. Und dann natürlich der letzte Touchdown-Pass, da haben sie ja wirklich mit allen Mann geblitzt und da musste Lockett ja auch irgendwann frei werden. Von daher auch wieder schön gesehen, schöner langer Pass in die linke hintere Seite der Endzone. Also so kennt man Russell ja eigentlich und gerade auch diese Route mit Lockett, das hat man ja wirklich schon häufig gesehen. Von daher wäre schön, wenn man wieder so ein bisschen an alte Zeiten erinnert wird. Aber ja, das war es eigentlich auch schon, was wir uns hier an positiven Takes aufgeschrieben haben. Also einmal die Defensive, die weiter stabil den Gegner bei relativ wenig Punkten hält. Auch ein schönes Turnover erzwungen am Ende des Spiels. Ja, und eben die Leistung der Offensive, aber wirklich nur im vierten Quarter. Also und meiner Meinung nach können wir jetzt auch schon zu den negativen Punkten kommen. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwas, was ihr positiv herausstechen wollt.
Ja,
aber was für euch positiv heraussticht. Ja, gerne.
Jason Myers, All-Pro.
Ich glaube, ihr habt PAT verschossen, der Blindfisch.
Ist aber egal, Hauptsache er hat die Fliegenholz gemacht.
Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt. Jason Myers, auf jeden Fall Mr. Zuverlässig. Ich fand es so ganz witzig, weil ich weiß nicht mehr, wer es war. In unserer redaktionsinternen WhatsApp-Gruppe hatte irgendjemand geschrieben, jetzt gar keinen Bock auf Overtime, als es darauf hinaus lief. Und Jason Myers denkt sich, ach so, ja gut, okay.
Ja, genau, das war das. Also, der hätte ihn gemacht, ne? Aber der wusste genau, wenn er das Field Goal macht, oder den Extrapunkt macht, dann spielen die Seahawks halt auch fürs Field Goal und nicht für den Touchdown. Ne? Das hat er erst schlau gemacht.
Ja, absolut. Das war sicherlich gewollt und da lassen wir jetzt auch nichts drauf kommen.
Auf jeden Fall.
Ja, ansonsten negativ würde ich einmal das Playcalling kritisieren wollen. Also zu selten, finde ich, hat man vernünftige Checkdown-Optionen gehabt. Wenig freie Receiver bei vielen Blitzen auch. Also ich habe mich oftmals wirklich gewundert, wie es sein kann, dass das Wilson, auch wenn der Blitz nicht direkt durchgekommen ist, einfach keine freien Receiver gefunden hat. Weil ich meine, vielleicht für alle, die nicht so tief drin sind, ja, wenn du mit vielen Leuten blitzt, hast du natürlich auch viel weniger Verteidiger, die Passempfänger der Seahawks decken können. Und trotzdem war es häufig der Fall, dass die 49ers sehr viel Druck gemacht haben mit 5, 6, 7 Spielern und Wilson aber trotzdem keine Chance hatte, irgendwie einen freien Receiver anzuwerfen, auch wenn der Blitz ihn nicht direkt gekillt hat. Also das hat mich oftmals gewundert. Ansonsten ja, wieder einige Läufe bei Early Down in die Mauer dabei von Carson, der da wirklich wieder stumpf in die Wand rennen musste. Also das ist was mir beim Playcalling jetzt ein bisschen aufgefallen ist. Also ab und zu waren schon ganz gute Designs da, dass das Wilson beispielsweise dann irgendwie über die linke Seite einen Rollout hatte und dann hatte er eine kurze Route in die Flat irgendwie, die er anwerfen konnte oder dann irgendwie eine längere. Und man sah dann eben, okay, er schaut erst tief, okay, scheint nicht frei zu sein und dann hat er trotzdem immer noch die Möglichkeit, da die kurze Route auf Disley oder Hollister zu spielen und das war für mich eigentlich immer eine ganz schöne Sache, weil du gesehen hast, okay, er sucht gerade noch, aber er sieht trotzdem, kurz wäre jemand frei und ich glaube, sowas muss man häufiger irgendwie drin haben. Tobi, deine Texte zum Playcalling, wie meinst du, das hat irgendwie zu diesem Stotterstart der Seahawks beigetragen oder würdest du Wilson da mehr ein bisschen ankreiden?
Also mein Take zum Playcalling ist, und der geht ja schon, also ich habe da keinen belegbaren Beweis für, deswegen haue ich es einfach mal so raus, ohne irgendeine Gewähr. Man hat irgendwie versucht, mit einem Vanilla-Offense dieses Spiel irgendwie zu gewinnen, um bloß nicht noch irgendeinen Spielzug für die Playoffs zu offenbaren. Und das ist nicht von irgendwie bestätigt, das ist einfach nur mein Gedanke, weil so fühlten sich die ersten drei Quarter an. Und dann ja, hat man irgendwie so immer diese Plays gesehen, die ich auch schon öfter mal angesprochen hatte, wo Wilson rausläuft und dann kurz auf ein Tight End versucht. Und ich weiß nicht, also das war so unkreativ, dass ich mir da irgendwie, ich will mir da auch jetzt gar nicht groß was ableiten, es war das letzte Spiel der Regular Season, Ob man da jetzt irgendwelche super Playcalls jetzt am Samstag sieht, das wird man dann sehen, aber ich weiß nicht. Also für mich war das Playcall natürlich nicht gut. Was heißt viele Blitze? Also die Blitze sind ja teilweise auch eingeschlagen. Ich habe aber, also die Offensive Line war gestern ja auch wieder zwischendurch in der Kritik und jetzt habe ich leider das All-22 oder irgendwas noch nicht gesehen, deswegen behelfe ich mich jetzt mir bei Pro Football Focus und die gesamte Offensive Line hat eigentlich gute Passblock-Werte bekommen, außer Damian Lewis mit 33, also das ist wirklich unterirdisch, also 33 von 100 und Chris Carson auch nur 23, also das spricht dann auch eher für schlechte Ausführungen nochmal in entweder über den Druck, der dann durch die Interior kommt, also sprich Damian Lewis total schlecht oder Chris Carson, der den Blitz nicht gut aufgenommen hat. Das ist natürlich dann auch so, da kann ich mich an einen Player erinnern, ich weiß gar nicht mehr genau, das war, weil das Spiel war so unspektakulär, dass ich das vergessen habe. Da wurde auch Wilson, glaube ich, von drei D-Linern der 49ers begraben und das war für mich so ein typisches Play, da kam der Druck komplett durch die Mitte. Das ist dann natürlich auch eine Ausführung und nicht aufs Playcalling zu schieben, aber ja, zu Wilson habe ich noch ein paar andere Sachen, das dann aber vielleicht später noch.
Ich glaube, das wäre halt unser Wunschdenken so ein bisschen, dass Schotty jetzt all seine kreativen Play-Designs und Play-Calls für Samstag aufhebt, ne? Keine Ahnung. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das Play-Calling richtig schlecht war. Es war jetzt auch nicht besonders kreativ und besonders gut. Ich würde es schon eher vor allem jetzt in den ersten drei Vierteln an Russell Wilson festmachen. Insgesamt hat man jetzt auch in den ersten drei Vierteln wieder gesehen, hat er halt, ja, gefühlt nach der Hälfte der Saison dieses Jahr drei Gänge zurückgeschalten und was Decision-Making, Passgenauigkeit, Pocketverhalten angeht, gut im vierten oder im letzten Viertel war es dann wieder besser. Aber gerade zum Beispiel, was mir wieder aufgefallen ist gestern, war, dass selbst wenn der tiefe Pass mal da war und zum Beispiel Lockett Richtung Endzone mal frei war, was halt trotzdem noch der Fall, auch im vierten Viertel ist mir das bei einem Play aufgefallen, dass Wilson den halt überwirft. Ich glaube, der war dann bei tiefen Bällen irgendwie was bei 0 und 7 oder sowas. Und selbst wenn die Defense dann es nicht schafft, den Receiver tief zu verteidigen und das Play eigentlich da wäre, ist es nicht mehr der gleiche Wilson aus den ersten Wochen, der dann wie ein Killer die Plays auch macht, ne?
Ja, nicht nur der ersten Wochen, sondern ja auch der letzten Jahre. Also ja. Klar, diese ne, Kochgeschichte Let Russ Cook ist natürlich dieses Jahr erst so richtig eingeschlagen, aber Wilson war ja seit Jahren schon bekannt als einer der, wenn nicht der beste Deep Passer der Liga. Und du hast es angesprochen, zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel stand er bei 0 von 7 bei Pässen über 10 Yards.
Ja.
Und das ist nicht mein Russell Wilson. Also das ist so alles das, was Wilson ausgemacht hat, waren immer diese Big Plays. Und jedes Mal, wenn Wilson tief geworfen hat, bin ich gefühlt immer schon aufgesprungen und habe die Hände zum Touchdown-Jubel gehoben, weil für mich klar war, jo, der wird ankommen. Und das ist diese Saison irgendwie seit, keine Ahnung, ungefähr seit der Hälfte, seit dem Bills-Spiel, würde ich sagen. Ja. Das war so ein bisschen der Bruch in seiner Leistung.
Und das Ding ist auch, das Ding ist auch, man erwartet es schon gar nicht mehr so richtig. Ne?
Also nee,
Anfang genau. Der Saison dachte man sich so, Russell drop back, hat seinen Look, den er wollte. Und ja. Da hattest du schon
Touchdown.
Big Play. Und das hattest du irgendwie jetzt schon seit 7, 8 Wochen gar nicht mehr gefühlt. Ne?
Nee, das stimmt. Und teilweise auch wirklich so deutlich überworfen oder totale, ja, weiß ich nicht, ob das einfach Miscommunication ist, aber so Lockett guckt dann auf die Innenschulter und der Ball klatscht da direkt an die Außenlinie, wo du auch so denkst, hä? So, was ist denn los? Ihr habt doch, ich meine, gut, die beiden hatten gute Chemie, dieses Spiel, muss man sagen. Lockett hat ja auch den All-Time-Reception-Rekord gebrochen, ist jetzt beendet die Regular Season mit 100 Receptions, ist damit Franchise-Leader und DK Metcalf, muss man vielleicht noch dazu sagen, hat auch den All-Time-Receiving-Record gebrochen von Steve Largent. War trotzdem kein großes Spiel von Metcalf. Also man hat wirklich seit Wochen das Gefühl, der wird da komplett zugemacht von den gegnerischen Cornerbacks, wobei er auch einen ekligen Drop hatte, den nicht hätte sein müssen. Also da stimmt es auch irgendwie nicht mehr so. Metcalf ist nicht mehr so dominant wie am Anfang der Saison. Wilson ist nicht mehr so dominant. Also ja, es sind schon so ein paar Sachen, die sich natürlich gegenseitig auch beeinflussen, aber es ist schon offensiv echt schwere Kost gewesen.
Ja, ich finde es aber ganz witzig, dass die Kommentatoren gesagt haben, es war einer der seltenen Drops von DK Metcalf. Das hat auch Max Länge im Recap zum Spiel geschrieben. Und nein, das war einer der vielen Drops von Metcalf. Und das ist die große Schwäche von ihm, die er dringend nach außen merzen muss. Um jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen rund zu machen. Also Playcalling nicht per se schlecht, aber ziemlich unkreativ. Und Entscheidungsfindung, würdet ihr jetzt sagen, und würde ich mich auch anschließen, von Wilson ist großes Problem, genauso wie die Genauigkeit mittlerweile. So könnte man das schon, glaube ich, so zusammenfassen. Was mich ein bisschen wundert, ich habe mir die Early Downs angeguckt und gefühlt ist man auf Early Downs viel mehr gelaufen, aber es waren am Ende 20-31 für Pass, also 31 Pässe in Early Downs, und das beim Thema Play Calling. Vorm Fernseher hatte ich ein komplett anderes Gefühl. So kann sich das irgendwie manchmal ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, mach mir meine Meinung nicht mit deinen Fakten kaputt.
Ja, also vor allem, ich glaube, das ist dann halt, ja, das ist der Faktor Mensch, glaube ich einfach. Man guckt sich das an. Das Spiel war ja über drei Viertel sowas von zäh und dachte so, ja, warum laufen die nur? Und am Ende guckt man in die Stats und ja, dann hat man doch schon, war schon doch recht passlastig. Das hat mich dann schon sehr gewundert. Genauso wie, dass Wilson eine Completion Percentage over Expectation von 2,3% hatte. Das hätte ich ja auch niemals unterschrieben. Also für mich war der eher im Minusbereich zu finden. Und dann noch ein kleiner Fun-Fact, um Henry wegzunehmen. Das EPA pro Play von Wilson war 0,05. Und selbst CJ Beathard hatte mit 0,13 einen besseren Wert, und das ist ein bisschen traurig.
Ja, aber wenn man dann doch noch einmal die Total Stats heranziehen möchte, 20 von 36 klingt halt jetzt auch noch nicht so schlimm, also das hätte man vielleicht, während man schaut, auch irgendwie anders sich erwartet, aber.
Übrigens, was man gestern nicht wieder gesehen hat, und ich glaube, das wird man auch nicht mehr fixen dieses Jahr, sind einfach die Third- bzw. Fourth Downs, wo die Offense regelmäßig wirklich konstant inkonstant ist und immer wieder zusammenbricht. Ne? Das ist schon krass. Also die Seahawks müssen wirklich versuchen, in den Playoffs zu vermeiden, in diese späten Downs reinzukommen, weil Mannschaften wie die Packers oder die Chiefs brillieren da teilweise, während die Seahawks da Durchschnitt der Liga sind. Und das hat man gestern auch wieder gesehen.
Ja, der blöde Sprech ist da ja eigentlich immer das Beste. Die beste Third-Down-Conversion ist ja eigentlich, wenn man gar nicht ins Third-Down irgendwie kommt. Also man kommt gar nicht in diese gezwungene Position irgendwie. Weiß nicht, gestern war glaube ich, sehr am Anfang das Play auf Hollister. 3. und 7, wo er dann irgendwie bei 3. und 6 quasi gestoppt wurde, also ein Jahr zu kurz war. Und die Defense sich darauf einstellt, ja, wenn man bei 2. und 7, dann stellt die Defense aber halt nie diesen First-Down-Marker so zu. Also dann, das ist aber dann wieder das, wo man dann wieder aus Playcalling kommt und sagt, warum so viele Läufe auf den frühen Downs, beziehungsweise vor allem am Anfang, ich glaube, das hat sich dann später im Spiel gebessert. Ja, man macht sich irgendwie alles immer selber schwer, und auch wenn das ein meilenweiter Unterschied ist zu dem, was halt die letzten Jahre so passiert ist, wie oft da gelaufen wurde, Cowboys Playoff-Spiel ist so das für mich schlimmste Beispiel oder Negativbeispiel der letzten Jahre. Es hat schon Früchte getragen, es ist schon besser geworden, aber man macht es sich immer noch ein bisschen zu schwer. Das liegt aber unter anderem auch an Wilsons Schwäche. Also das hängt ja alles einem mit dem anderen zusammen. Also da so einen Klarschuldigen kann man nicht machen. Es ist meiner Meinung nach besser geworden, aber wenn Wilson bessere Form hätte, dann würden wir wahrscheinlich über sowas gar nicht sprechen müssen, weil er bei, weiß nicht, 2. und 8 auf einmal den Ball anbringt und man marschiert übers Feld, so wie am Ende.
Ja. Ja, Fazit, wir wiederholen uns eigentlich seit 8 Wochen. Ich weiß auch gar nicht, warum ihr uns alle noch zuhört, die hier jetzt gerade wirklich unseren Stimmen lauschen. Es ist halt, wir haben natürlich kein Rezept dafür, wir können immer nur mutmaßen, was falsch läuft. Wir haben unsere Statistiken, die wir bemühen können, aber im Endeffekt weiß nur Russell Wilson selbst, was nicht läuft, beziehungsweise vielleicht weiß er selbst es ja auch nicht. Das ist, vielleicht hat er ja auch irgendwie, liegt nachts wach und wundert sich, Alter, was ist denn los? Warum kommen meine Bälle nicht mehr an? Kann man nicht wissen. Aber vielleicht ist er auch zu sehr mit Kiara beschäftigt und seinen getrademarkten Let Russ Cook T-Shirts. Nein, vielleicht eine kleine Anekdote noch. Hattet ihr auch diesen ganz ekligen Throwback-Moment, als ihr eingeschaltet habt und dann die Seahawks gesehen habt mit den All-Navy-Trikots auf diesem dunkelgrünen Arizona-Rasen?
Ja, ja.
Ich hatte sofort Super Bowl 49 im Kopf, weil sobald ich einen Bildausschnitt vom Super Bowl 49 sehe, weiß ich sofort, egal welche Situation, dass es dieses Spiel ist, weil die Seahawks gefühlt in Arizona selten All Navy tragen. Der Rasen irgendwie so ganz, ganz ungewöhnlich dunkelgrün ist, also das hat man in nicht vielen NFL-Stadien. Und ich sofort so, oh, was ist das denn? Ah, oh, ganz schlimm. Aber ja, glücklicherweise trotzdem gewonnen dieses Mal. Aber ja, das nur am Rande.
Wo du das Feld ansprichst, da hatte ich viel mehr Angst, dass man sich jetzt, wo man Arizona ja das Auswärtsspiel überstanden hatte, jetzt noch ein zusätzliches Spiel in Arizona hatte, dem Feld der Albträume. Aber man ist ja zum Glück, oder wobei, wo man muss Adams
weiß, Status ab. Adams ist.
Ja, und da hat es wieder zugeschlagen. Das war für mich die viel größere Sorge als jetzt die Trikots und Super Bowl, der ja mittlerweile leider schon sehr lange her ist.
Ja, nee, da bin ich nicht abergläubisch genug für, dass ich irgendwie an so Flüche auf Stadien, in Stadien glaube. Aber für mich war es einfach so dieser Throwback-Moment, so, ah, Super Bowl 49, oh, eklig. Aber gut, das nur am Rande. Habt ihr noch irgendwelche Takes zum Spiel?
Nicht zum Spiel direkt, aber vielleicht nochmal kurz zur Saison der Seahawks, falls wir da eh noch zu gekommen wären. Ich weiß, wir haben schon wieder viel gemeckert heute, aber die Seahawks haben sich noch mal merklich gesteigert mit dieser Saison und im Großen und Ganzen ist es halt wirklich eine sehr gute Saison gewesen von den Seahawks und viele Fans von anderen Teams würden uns aber sowas von beneiden. Was ich noch gesehen habe gestern, Point Differential 2019 bei den 11-5 Seahawks war +7 und bei den 12-4 Seahawks 2020 ist +88. Und da habe ich mir aber auch gedacht, dass die Seahawks sich schon gesteigert haben im Vergleich zum letzten Jahr. Und den Trend siehst du auch seit 2017, wo man 9 Spiele gewonnen hat. 2018 hat man 10, 2019 jetzt 11 und jetzt 2020 12 Siege. Also es ist nicht alles schlecht. Es ist ein blöder Spruch, aber es ist wirklich
so. Ja, es ist aber auch nicht alles Gold, was glänzt.
Genau.
Also wenn man sich mein Lieblingswort, Strength of Schedule, anguckt.
Genau, klar, aber jetzt fängt eine neue Season an, die Postseason. Wie weit es da gehen kann, werden wir sehen. Ist dieses Team gut genug? Das könnt ihr am Donnerstag oder Freitag, wenn wir dann die Preview aufnehmen, ausdiskutieren. Aus meiner Sicht haben wir einen klaren Pfad zum Super Bowl, so mit dem Seeding jetzt. Es ist natürlich trotzdem unwahrscheinlich, dass man es schafft. Es ist natürlich immer Glück, was da auch mit reinspielt. Aber unmöglich ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht.
Nein, unmöglich auf keinen Fall. Ich meine, dafür wissen wir ja auch, dass die Seahawks einfach zu viel Potenzial haben. Ja. Also wir haben die Seahawks am Anfang der Saison gesehen. Wenn man die Offensive vom Anfang der Saison mit der Defensive von jetzt paaren würde, dann wären die Seahawks für mich die absoluten Top-Favoriten. Also das ist, ja, man muss einfach das vorhandene Potenzial abrufen und wir können nur hoffen, dass den Seahawks das gelingt, weil ja, um vor allen Dingen die Packers zu schlagen in einem möglichen Championship-Game, muss man auf jeden Fall noch ordentlich was drauflegen. Aber ja, gut. Dann wäre es das von meiner Seite aus. Ihr seid soweit auch durch?
Ja, ich kann mich Henry nur anschließen, dass man trotz des ganzen Gemeckeres und vielleicht auch einigen schlechten Auftritten die Saison einfach durchaus zufrieden sein kann. Da ist noch Luft nach oben und ich weiß nicht, inwiefern, und das geht aber dann vielleicht auch schon einen ganz weiten Ausblick, ob das Titelfenster jetzt auf ist, wann es zugeht, wann man vielleicht noch den ein oder anderen All-In-Move machen müsste und so weiter. Das sind alles Off-Season-Themen. Ich glaube, dass in diesem K.O.-Format alles drin ist, vor allem, wenn man sich zum Beispiel die Ravens unter Flecko damals anguckt oder solche Sachen. Die sind, glaube ich, als Sexy damals in den Super Bowl gegangen. Warum sollten die Seahawks mit einem deutlich größeren Potenzial vielleicht nicht in Green Bay oder was auch immer gewinnen? Ich freue mich auf die Playoffs, ich freue mich auf das Spiel gegen die Rams. Und ja, wenn es dieses Jahr nicht reicht, dann glaube ich auch nicht, dass nächstes Jahr die Tür zu ist. Also positiv bleiben.
Mit diesen geradezu eklig optimistischen Gedanken verabschieden wir uns aus unserem doch sonst sehr negativ gestimmten Recap. Und genau, ich hatte es schon gesagt, wir werden eine Preview-Folge noch aufnehmen für das Playoff-Spiel gegen die Rams. Und ja, damit bedanken wir uns fürs Zuhören und verabschieden uns wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks, Championship Mindset, Freunde.
Go Hawks. Touchdown!
Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.